Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 15. Mai 1648. Heute, vor 375 Jahren, beendete der Friede von Münster den Spanisch-Niederländischen Krieg. Ein Beitrag von Winfried Dolderer.
Ein angenehmer, guter und aufrechter Friede war es, den die Abgesandten aus Den Haag und Madrid einander gelobten. Feierlich und vor Zeugen.
Das geschah in aller Öffentlichkeit, in Anwesenheit der Bürgerschaft der Stadt Münster. Und vor geöffneten Türen wurde das so vorgelesen.
Der Historiker Jakob P. Kelder leitet in Münster das Zentrum für Niederlandestudien. Sein Schreibtisch steht im selben Altstadthaus, in dem während der Friedensverhandlungen seit 1646 die niederländische Delegation untergebracht war.
Beschworen wurde das mit aufgestochenen Fingern, so eine Art Gelübde. Und sie haben einander dabei auch noch umarmt und geküsst.
Diese Zeremonie im Friedenssaal des Rathauses besiegelte am 15. Mai 1648 das Ende einer bewaffneten Auseinandersetzung, die als 80-jähriger Krieg in die europäische Geschichte eingegangen ist. Begonnen hatte sie mit dem Aufstand der Niederländer gegen die blutige Unterdrückung des protestantischen Bekenntnisses durch den damaligen Landesherrn, Spaniens erzkatholischen König Philipp II. Philipp herrschte über 17 Provinzen, die nach heutigen Grenzverläufen die Niederlande, Belgien und Teile Nordfrankreichs umfassten. Der Aufstand ließ dieses Gebiet in zwei Teile zerfallen. Nördlich des Mündungsdeltas von Rhein, Maas und Schelde behielten die Rebellen die Oberhand, im Süden die Spanier. 7 nördliche Provinzen schlossen sich 1579 zur Union von Utrecht zusammen, erklärten 1581 den spanischen König als ihren Landesherrn für abgesetzt und konstituierten sich 1588 als Verbund souveräner Republiken. Den Krieg, unterbrochen von einem 12-jährigen Waffenstillstand, führten sie, um ihre Staatsgründung als Teil der europäischen Ordnung durchzusetzen. In Münster waren sie am Ziel.
Erstens erklärt der genannte Herr König und erkennt an, dass die genannten Herren Generalstände der Vereinigten Niederlande und die jeweiligen Provinzen derselben freie und souveräne Staaten sind, auf welche der genannte Herr König keinerlei Anspruch erhebt, weder jetzt noch später, für sich selbst, seine Nachfolger und Nachkommen.
Mit diesem Satz begann das Vertragswerk. Er bedeutete nicht weniger als eine Revolution in einer monarchisch geprägten Staatenwelt.
Dass ein Land wie Spanien auch anerkennt, dass eine Republik souverän sein kann und dass auch die anderen Staaten das auch mit akzeptieren, das ist, glaube ich, auch neu.
Von vergleichbarer Tragweite war Artikel 5 des Traktats, in dem das Besitzrecht der Niederlande an ihrem mittlerweile in Asien und Amerika erworbenen Kolonialreich festgeschrieben wurde. Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert hatten Spanien und Portugal darauf beharrt, dass unter allen europäischen Mächten sie allein befugt seien, in Übersee Handel zu treiben und Stützpunkte zu errichten. Zwar hatten England, Frankreich und auch die Niederlande diesen Anspruch längst unterlaufen, doch bisher nie in rechtlich abgesicherter Weise.
Ja, meiner Meinung nach war das erste Mal, dass Spanien anerkannte, dass andere Mächte, insbesondere dann die Niederlande, einen Anspruch geltend machen konnten auf Teile der nicht-europäischen Welt.
Zugleich zementierte der Vertrag den Rang der Niederlande als führende Wirtschaftsmacht im nordwestlichen Europa. In Artikel 14 war festgelegt, dass die einzige Verbindung des unter spanischer Herrschaft stehenden Antwerpener Hafens zum offenen Meer, die Scheldemündung, auf Dauer gesperrt bleiben sollte.
Für Amsterdam war das insbesondere einfach ein Konkurrenz auszuschalten mit Antwerpen. Für Seeland bedeutete das, dass man Stapelmarkt blieb für die belgische oder südniederländische Markt. Man konnte vom Ausland her nicht direkt mit Belgien ins Geschäft kommen. Jedenfalls nicht über diese große Handelsstadt Antwerpen.
In ihren Handelsbeziehungen räumten die Vertragsparteien einander die Meistbegünstigung ein. Kaufleute sollten im Gebiet der jeweils anderen Seite alle Freiheiten genießen, vor allem nicht höher besteuert werden als Einheimische. Mehrere Artikel betrafen Entschädigungen für während des Krieges erlittene Vermögensverluste. Wirtschaftsinteressen einer bürgerlich geprägten Republik dominierten das Vertragswerk. Für Zeitgenossen war es auch ein Signal der Hoffnung. Präludium zum Westfälischen Frieden, der 5 Monate später dem 30-jährigen Krieg ein Ende setzen sollte.